Da waren die 2 Autostunden nördlich von Oslo unterwegs. Und was haben die da gefunden? Den bislang größten Silberschatz aus der Wikingerzeit. Warum hat man nicht selber die Idee gehabt, habe ich gedacht. Auf der anderen Seite behalten durften sie ihn auch nicht. Was war da passiert? Die waren da am Suchen und dann machte das Piep, Piep, Piep und dann haben sie ein bisschen gebuddelt und haben 19 Silbermünzen gefunden und waren total glücklich. Und dann haben sie aber doch so professionelle Archäologen informiert, weil sie dachten, oh, wenn da noch mehr ist, muss das mal ordentlich ausgebuddelt werden mit Dokumentation und so, damit man da ein bisschen mehr über die Umstände erfährt. Das wollen die Leute ja ganz gerne. Und das war eine gute Entscheidung. Und der Fund war dann spektakulär. Über 3000 Münzen hat man geborgen mit einem Gesamtgewicht von über 5 Kilogramm. Die meisten aus England und dem damaligen deutschen Raum und daneben noch ein paar dänische und auch norwegische Prägungen. Und die Experten, die haben dann diesen Schatz zu datieren versucht und sie kamen auf die Zeit um das Jahr 1000 nach Christus. Und vermutlich, so denkt man, wurde er verbuddelt zum Schutz vor Feinden. Oder es gab ja noch keine Banken mit Schließfächern und so, vielleicht auch einfach als Vermögensreserve. Und dann starb möglicherweise der Besitzer, ohne dass er irgendjemand mitgeteilt hatte, wo dieser Schatz zu finden war. Ja, ein außergewöhnlich gut erhaltener Fund gilt als archäologische Sensation von internationaler Bedeutung. Nicht nur wegen der 5 Kilogramm Silber. Einen nicht geringeren historischen Wert hat der Schatz, den der jüdische Archäologe Gabriel Barkey 1979 an einer alten Beisetzungsstätte gegenüber den Jerusalemer Altstadtmauern gefunden hat. Auch wenn es sich dabei nur um 2 klitzekleine Silberrollen mit nur wenigen Gramm Gewicht handelte. Als er die aber sorgsam entrollte, Silberrollen, alte Silberrollen sorgsam entrollen, das hat 3 Jahre gedauert übrigens, habe ich gelesen. Als er dann endlich damit fertig war, da stellte er fest, dass die aus dem 7. Jahrhundert vor Christus stammten. Und in diese Schriftrollen eingeprägt, diese Silberröllchen, sind hebräische Schriftzeichen, die einen kurzen Abschnitt aus dem Alten Testament wiedergeben. Und aus einigen weiteren Worten geht hervor, dass diese Röllchen wohl Kindern als Amulette so an ein Lederband zu machen oder wie auch immer geschenkt worden waren. Aber auf jeden Fall enthalten diese beiden Silberröllchen die bisher ältesten gefundenen Bibelzitate. Der eigentliche Schatz sind nicht diese kleinen Röllchen. Der eigentliche Schatz, finde ich, sind die Bibelverse. Und um die geht es heute Morgen. Es handelt sich dabei um den sogenannten aaronitischen Segen, auch Priestersegen genannt, zu finden im 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 24 bis 26. Und da heißt es: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Halt! Ich hatte Angst, dass jemand vielleicht jetzt aufsteht und geht, weil normalerweise ja damit mit diesen Worten der Schluss eines Gottesdienstes markiert wird. Das ist heute Morgen nicht der Fall. Der Gottesdienst ist noch nicht zu Ende. Wir wollen ein bisschen uns ja um diese Verse kümmern. Luther war derjenige, der die eingeführt hat für Ende des Gottesdienstes. Im ursprünglichen Zusammenhang, im 4. Buch Mose, da stehen sie inmitten von Anweisungen für den priesterlichen Dienst, sind also gedacht als Formulierung für Menschen, die quasi als Mund Gottes fungieren, denn das waren die Priester, so verstand man das damals. Ich lese sie noch einmal und ich lese nun auch einige Verse aus dem Kontext, ab Vers 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, nämlich: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Michael Stahl ist vielen von euch den meisten bekannt. Das ist der Inspektor des Gemeinschaftsverbandes, der, wenn man genau hinhört, der betont immer ein Wort ganz besonders in jedem dieser Verse. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Das ist das, woran Michael Stahl dabei denkt. Fällt mir immer auf bei ihm. War früher noch stärker. Er nimmt sich ein bisschen zurück, aber es ist immer noch in ihm drin. Ich lege den Namen Gottes über die, die vor mir stehen. Gut, ne? Um Segen geht es. Segen, was ist Segen? Segen ist das Influsskommen einer Kraft, einer Heilskraft. Einer Kraft, die letztendlich dazu führt, dass Menschen ihrer Bestimmung gemäß, dass sie gottgemäß leben können, dass sie selig werden, wie es an anderer Stelle der Bibel heißt. Ohne diese Segenskraft kann kein Mensch gottgemäß leben. Gar nicht so einfach zu glauben, wenn man mit beiden Beinen fest auf der Erde steht, dann sagt man, wieso brauche ich noch eine Zusatzkraft hier? Ich habe die Power in Tüten. Wohl dem, der, dem das immer so geht, dass er die Power in Tüten hat. Aber wir alle kennen diese Zeiten, in denen man sie nicht hat, diese große Kraft. Wo wir merken, das ist es nicht. Und vor allen Dingen, wo die Kraft in solchen Zeiten dann verloren geht, auch noch Gott zu denken. Denn das ist das ja, was wir viele auch schon erlebt haben. Wenn du in Not bist, dann ist nicht der erste Gedanke Gott. Es kann sogar sein, dass du Gott gar nicht mehr denken kannst. Der Hamburger Theologe Fulbert Schiff-Stefensky, der schrieb mal, wer nur gelernt hat, im Aktionsmodus zu leben, wer sich selber nur als Macher gerechtfertigt sieht, kann nicht mit Situationen fertig werden, in denen er nichts machen kann und in denen er an seine Grenzen stößt. Und Stefensky fragt, können diese Menschen glauben, dass sie nicht sich selber verdanken? Der Segen ist der Ort höchster Passivität. Der Segen ist der Ort höchster Passivität. Eigentlich müssten wir den Segen so empfangen, dass wir die Hände umdrehen. Ich habe nichts in den Händen, Gott. Alles brauche ich von dir. Aber das zeigen wir dann häufig, indem wir so machen, als die, die den Segen empfangen. Wie schon gesagt, im Segen werden dem Menschen Lebenskräfte zuteil, die er sich nicht selber geben kann. Im ersten Kapitel, da lesen wir zum Ende hin des Kapitels, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und wir merken, von der Schöpfung her liegt also auf allen Menschen der Segen Gottes. Aus der Anweisung nun wiederum, die Gott für Aaron hatte im 4. Buch Mose, da erkennen wir allerdings, dass Gottes Leuten der Segen noch einmal in besonderer Weise zugesprochen werden soll. Also es gibt diesen grundsätzlichen Segen über der Schöpfung, aber es gibt auch diesen, ich nenne ihn mal, dieses Extra obendrauf, was es immer wieder neu gibt. Gut, so viel erstmal zum Thema Segen an sich. Jetzt zum aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Behüten. Das Behüten ist ja ein Begriff aus der Sprache von solchen Menschen, die für ihre Viehherden zu sorgen haben. Bei den Nomaden, da sind die Schafe niemals allein, sondern werden stets von einem Hirten begleitet. Er hütet sie. Der Herr behüte dich, das bedeutet also, mögest du im Miteinander mit Gott leben und nicht mehr mit dir allein sein müssen. Möge Gott dein Hirte sein. im übertragenen Sinne. Und du das Schaf, nicht? Das hängt ja immer mit dran. Wir die Schafe, Gott der Hirte. Ich bin ja ungern Schaf, aber wenn Gott der Hirte ist, bin ich es gern. Und als wenn das nicht schon genug wäre, heißt es weiter, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gottes Angesicht. Gott zeigt sein Angesicht. Schon bei uns Menschen geschieht ja Begegnung durchs Angesicht. Wir sind immer solche Menschen suspekt, mit denen ich rede und die immer woanders hingucken und mich nicht angucken. Kennt ihr solche Leute? So ganz manche kennt man da, ne? Also ich gucke auch nicht jemandem ständig in die Augen, das ist ja auch blöd, aber nicht immer vorbei. Nein, Gott zeigt sein Angesicht. An der Art, wie jemand uns anguckt, erkennen wir ja auch, was wir von dem anderen zu erwarten haben, ne? Also man kann die Leute ja ganz unterschiedlich angucken, könnte ich auch. Ja, man kann sehen, ist der andere offen und aufnahmebereit oder eher verbissen und stumpf, freundlich und fröhlich oder eher verbittert und vergrämt, gewinnend und motivierend oder eher skeptisch und verachtend. Der Theologe Gottfried Vogt, der schrieb mal, aus dem Angesicht, besonders aus den Augen, spricht das Herz. Aus den Augen spricht das Herz. Lässt nun Gott sein Angesicht leuchten über uns, leuchten, leuchtende Augen, dann will er uns sagen, ihr habt mich bei euch. Wir können es aber auch noch menschlicher ausdrücken, Gott strahlt uns an. Das brauchen wir als Menschen, dass uns jemand anstrahlt und dadurch vermittelt, ich bin für dich da, du kannst auf mich zählen. Noch einmal ein Satz von Gottfried Vogt. Empfangen wir den Segen, dann sollten wir an Gottes gütiges, väterliches Angesicht denken. Und noch pointierter die zweite Wendung. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Wenn das, wem das zugesagt wird, der erfährt, Gott guckt dich nicht im Zorn an. Im Zorn nämlich senkt man den Blick. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Das bedeutet, Gott hebt seinen Blick. Er guckt dich in freundlicher Absicht an. Er will dir deutlich machen, du bist mir wichtig. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Und das soll dir nicht Angst bereiten, das soll dich erfreuen. Ich möchte dich erfreuen. All dies will er selbst tun. Dreimal der Herr segne, der Herr lasse, der Herr erhebe. Der Priester ist also nur eine Mittelperson für Gott. Und als evangelische Christinnen und Christen wissen wir, wir brauchen keine Priester in diesem vermittelnden Sinne mehr. Jesus hat jedem Menschen den freien Zugang zu Gott eröffnet und ist uns ein für alle Mal Mittler geworden. Und deshalb kann jede Person, die ihr Leben mit Jesus Christus lebt, über einen anderen Menschen den Segen aussprechen. Sag mal, hat mal jemand ein 2-Euro-Stück für mich? Kriegt er oder sie auch wieder? Ist ganz ernst gemeint. Guck doch mal. Oder ein 1-Euro-Stück. Das ist interessant. Also, wenn man sich so eine Münze anguckt, so eine 2-Euro-Münze, wie weit kommst du damit beim Tanken? Ihr lacht. Geht nicht, ne? Mindestabnahmemenge 2 Liter oder was steht da immer? Also beim Tanken kannst du das vergessen. Da ist ein 2-Euro nichts wert. Aber geh mal in unsere Grundschule. 2 Euro, das ist mehr als das durchschnittliche Taschengeld eines Grundschülers. Es gibt auch welche, die mehr kriegen pro Woche, nicht? Aber im Schnitt so, die Lütten noch unter 2 Euro, die Großen vielleicht auch schon 3 Euro. Oh, kann dann doch eine ganze Menge sein. Aber anhand dieser Münze möchte ich euch verdeutlichen, etwas, was da im Vers steht, der sich anschließt an den Segen, nämlich: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Für den Hebräer, für den Juden war zu biblischen Zeiten klar, mit dem Aussprechen des Namens Gottes wird Gott selbst gegenwärtig. Da, wo der Name ausgesprochen wird, wird Gott selbst gegenwärtig. Kommt er also ganz nah, so nah, dass wir uns das, was dabei geschieht, wie eine Prägung vorstellen können. Auch diese Münze ist ja einmal geprägt worden, von zwei Seiten geprägt worden, durch ein Metall, was noch kräftiger ist als dieses Metall. Einmal geprägt von der einen, einmal von der anderen Seite. Ich habe mir sagen lassen, das geschieht sogar gleichzeitig. Und dann guckt man nach hier vorne, beziehungsweise auf die Rückseite, und man kann anhand, wenn man schlau genug ist, dann kann man anhand der Rückseite erkennen, in welchem europäischen Land das Geding geprägt worden ist. Wer kennt sich mit Münzen aus? Ich kenne diesen Mann mit Brille nicht. Ich meine ihn zu kennen, aber wer mag das sein? Ich habe keine Ahnung. Kennt sich jemand mit 2-Euro-Münzen aus? Also, wer sich auskennt mit 2-Euro-Münzen, man könnte jetzt googeln und dann könnte man sagen, in dem und dem Land wurde das geprägt. Nun muss ich erstmal zurück zu Evelyn, weil sie sonst die ganze Zeit denkt, was macht er mit meinem Geld? Also, man kann erkennen, aus welchem Land die Münze stammt. Und so ist es auch mit dem Segen. Mit dem Segen will Gott unser Leben prägen. Ja, auch dass dann die Menschen an uns erkennen, derjenige ist durch Gott geprägt. Gehört zur ewigen Welt Gottes. Ist Bürgerin, ist Bürger des Himmels. Lebt im Einklang mit Gott, lebt im Frieden mit sich selbst. Aber nicht für sich selbst, sondern für Gott und für Gottes größten Schatz. Und der größte Schatz Gottes, das sind die Menschen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt. Und von denen die meisten gar nicht wissen, dass Gott sie liebt und dass sie für das Miteinander mit ihm geschaffen, geboren worden sind. Diesen Menschen dürfen nun wiederum wir als Gesegnete Gottes ein Segen sein. Ja, wir dürfen sie ganz bewusst segnen. Und die Bibel zeigt, dass das Segnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen kann. Zum Beispiel durch den segnenden Blick, so wie Jesus, der dem reichen Jüngling begegnete. Und dann heißt es, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das ist Segen. Oder durch die segnende Hand. Und wieder ist uns Jesus Vorbild. Als Erwachsene den Kindern verwehren wollen, zu Jesus zu kommen. Zitat: Nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das habe ich ganz oft gemacht bei meinen Kindern, als sie noch klein waren. Ich frage mich gerade, warum ich das nicht mehr mache. Nur mal drüber nachdenken. Da falte ich dann eher die Hände und segne sie auf diese Art und Weise. Außerdem können wir andere Menschen segnen durch das segnende Beten, durch die segnende Tat oder auch durch das segnende Wort. Die Zahl an Möglichkeiten, anderen Menschen Segen zuzusprechen, anderen Menschen eine Begegnung mit Gott zu schenken auf diese Art und Weise, ist riesig. Und wie schon gesagt, ich nutze diese Möglichkeit insgesamt, glaube ich, zu wenig. Aber ich will mich immer wieder daran erinnern lassen, denn mit dem Segen Gottes haben wir einen kostbaren Schatz weiterzugeben. Und wohlgemerkt, dazu muss man kein Hauptamtlicher sein. Bin ich ja auch nicht mehr. Wir alle dürfen anderen Menschen den Segen Gottes zusprechen. Als Gesegnete selber andere segnen. Der aaronitische Segen ist ja als Wunsch formuliert und das zeigt uns, wir haben es als Segnende auch nicht in der Hand, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Wir können nicht über Gott verfügen, das geht nicht. Aber was wir können einen Samen mitgeben, der dann wirklich zu wachsen beginnt. Und mit Gottes Hilfe werden die so Gesegneten nach und nach erkennen, Gott kommt ihnen nah. Und auch sie gehen ihren Weg nicht allein. Gott will auch mit ihnen sein. Am heutigen Trinitatisfest, da geht es ja darum, wie Gott sich uns in verschiedenen Gestalten offenbart. Wir erinnern uns daran, dass Gott uns mal als der ganz andere, der alles andere als menschliche,
als der Heilige begegnet, Gott über uns.
Wir machen uns bewusst, dass aber genau dieser ganz andere einer wurde wie wir, in seinem Sohn Jesus Christus, Gott unter uns. Und wir stellen fest, dass dieser Gott uns auch nach Christi Himmelfahrt nicht verlassen hat. Als Heiliger Geist ist er uns ganz nah, Gott in uns. Trinitatis, also auch und gerade das Fest der Nähe Gottes. Und dazu passt der aaronitische Segen hervorragend. Wie schon gesagt, das ist ein ganz großer Schatz. Ich hoffe, ihr spürt und ahnt das auch, dass Gottes Segen alles zum Guten wendet und allem Guten Entfaltung gewährt. Wo Gottes Segen wirkt, da gedeiht das Leben. Wo Gottes Segen wirkt, da gedeiht das Leben. Amen.